Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding am Mikrofon. China kommt im Moment nicht aus den Schlagzeilen. Westliche Journalisten haben jetzt herausgefunden, dass muslimische Minderheiten in chinesischen Internierungslagern eingesperrt sind. Diese Recherche bringt die chinesische Staatsführung in Rage und sät weiteres Misstrauen gegenüber chinesischen Exportschlagern wie der Technik von Huawei oder Apps wie TikTok. Um zu erfahren, was TikTok ist, müssen Sie sich nicht bei Ihren Kindern erkundigen, sondern erfahren alles Wissenswerte über diese chinesische Datenkrake gleich hier bei uns, bei Medias Res. Was diese Videoclip-App namens TikTok gerade schafft, kann man nur als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Über 1 Milliarde Downloads in 154 Ländern, in den App-Stores, zeitweise vor YouTube, WhatsApp oder Instagram. Zielgruppe sind vor allem Teenager. Mit der App können sie Musikclips erstellen, teilen und kommentieren. Schon länger experimentieren Unternehmen wie TikTok, um ihre Marken bekannter zu machen. Und auch Medienhäuser sind mehr und mehr auf der Plattform präsent, vor allem in den USA. Doch TikTok kommt nicht, wie gesagt, wie viele andere Apps aus Silicon Valley, sondern aus China. Und damit geht der Ärger schon los. Trotzdem hat auch die Tagesschau seit letzter Woche einen TikTok-Account.
Zu diesem Song posiert Jan Hofer im Tagesschau-Studio. Er dreht an Reglern, wodurch sich das Muster seiner Krawatte verändert und grinst in die Kamera. Das ist der erste Clip vom offiziellen Tagesschau-Account auf der Teenie-App TikTok. Die ARD will damit nach eigener Aussage neben journalistischen Inhalten für eine junge Zielgruppe auch einen humorvollen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichsten TV-Nachrichtensendung liefern. Echte Innovationsarbeit sei das, denn journalistische Ansätze gäbe es bisher noch kaum. Tatsächlich lebt die Plattform vor allem von kurzen, lustigen Musikclips, in denen Jugendliche tanzen, Playback singen oder Szenen aus ihrem Alltag filmen. Auch das öffentlich-rechtliche Jugendangebot Funk ist auf TikTok präsent, genauso wie der Radiosender 1 Live vom WDR. Denn für Medienhäuser ist TikTok eine gute Möglichkeit, eine sehr junge Zielgruppe zu erreichen. Vor allem in den USA experimentieren sie schon länger damit. Die Washington Post hat mittlerweile 265.000 Follower und erreicht mit einem durchschnittlichen TikTok 500.000 Aufrufe. Dave Jorgensen ist persönlich ein großer Fan der App und hatte die Idee zu dem Washington Post-Kanal. Wir haben viele Ziele mit unserem TikTok-Account. Sobald wir auch Links in der App posten dürfen, was hoffentlich demnächst der Fall sein wird, können wir Nutzer über TikTok auf unsere Website lenken und so Traffic erzeugen. Im Moment geht es aber vor allem darum, die Seite aufzubauen, Leute für die Zeitung zu begeistern, und das läuft sehr erfolgreich. Ein langfristiges Ziel ist außerdem, die Washington Post als Zeitung zu etablieren, die mit der Zeit geht, was ja für alle Zeitungen immer schwieriger wird. Im Moment geht es ums Image, ums Dabeisein. Geld verdienen können Medienhäuser mit TikTok nicht. Und Kritiker weisen auf die Gefahren der App hin. Sie wurde 2017 von dem chinesischen Konzern ByteDance auf den Markt gebracht, einem der wertvollsten Startups der Welt. Parallel betreibt der Konzern die chinesische Variante Douyin. Immer wieder gab es Vorwürfe, auch die Daten der TikTok-Nutzer würden in China landen. Zuletzt hatten die US-Aufsichtsbehörden gegen die Vorgängerversion von TikTok eine Rekordstrafe von 5,7 Millionen Dollar verhängt, weil das Unternehmen widerrechtlich Daten Minderjähriger gesammelt hatte. Außerdem gibt es Berichte über Zensur. Videos zu den Protesten in Hongkong zum Beispiel finde man auf TikTok nicht so leicht, sagt Michael Sokolow, Journalismusprofessor an der University of Maine. Ich finde es problematisch, wenn TikTok für Journalismus benutzt wird. Die chinesische Mutterfirma ByteDance ist sehr intransparent, wenn es darum geht, wie sie mit den Inhalten umgehen. Wir wissen, dass sie zumindest in der Vergangenheit Inhalte zensiert haben. Jetzt sollen wir ihnen einfach so glauben, dass sie das nicht mehr tun. Aber sie veröffentlichen nichts über ihre Richtlinien, was auf TikTok erlaubt ist und was nicht. TikTok dementiert sowohl die Vorwürfe über Datenmissbrauch als auch die über Zensur. Die App werde nicht aus China betrieben und arbeite nach geltenden Gesetzen der jeweiligen Länder. Michael Sokolow findet es problematisch, wenn Journalisten TikTok unkritisch nutzen. Ich denke, wenn man als Journalist TikTok benutzt, dann sollte man es so machen, dass man nicht seine journalistischen Prinzipien verrät. Macht doch TikToks über die Hongkong-Proteste, über den Handelskrieg mit China. Macht TikToks über alles, was ihr sonst auch berichtet und von dem ihr wisst, dass TikTok es in der Vergangenheit zensiert hat. Und dann guckt mal, was TikTok damit macht und entscheidet dann, wie ihr damit umgeht. Genau das hat die Tagesschau gemacht. Eins der ersten TikToks nach Jan Hofers Krawattentest ist ein Erklärvideo über die Proteste in Hongkong.
Das sieht im Rest von China anders aus. Da gibt es keine Demokratie. Da liegt die Macht bei nur einer Partei und die überwacht die Menschen und unterdrückt Minderheiten.
Wohl auch ein Signal an die Kritiker, die moniert hatten, hier würde der Rundfunkbeitrag indirekt zur Unterstützung einer Diktatur genutzt. Bis jetzt ist der Clip problemlos abrufbar. Bleibt noch die Frage, ob der Hype um TikTok anhält. Facebook testet mit Instagram Reels gerade schon zum zweiten Mal ein Konkurrenzprodukt, im Prinzip eine Kopie von TikTok, nur eben ohne den chinesischen Hintergrund.
Unsere Autorin Sinje Stattlich hat es gerade erklärt, keine App wächst zurzeit so stark wie das chinesische Videoportal TikTok. Spätestens seit die Tagesschau letzte Woche auf TikTok erfolgreich startete, überlegen auch andere deutsche Medien, ob an dieser Plattform ein Weg vorbeigeht, wenn man junge Nutzer zurzeit erreichen will. Stefan Scheuer ist Redakteur beim Handelsblatt, war China-Korrespondent und beobachtet, dass TikTok in Deutschland im Moment gut Wetter machen will. Wie das funktioniert, hat er vor dieser Sendung erläutert.
Der Fokus von TikTok hier in Deutschland liegt ganz klar auf Themen, die sehr vorausschauend sind. Also beispielsweise Body Positivity. Das ist ja so ein Bereich, in dem sich gerade auch Medienmacher damit auseinandersetzen, dass eben Menschen, die vielleicht nicht einem klassischen Schönheitsideal entsprechen, eben dafür nicht diskriminiert werden sollen, sondern das als etwas Positives dargestellt wird. Und da hat TikTok eine ganze Reihe von Videoaktionen angestoßen, um genau dieses Thema voranzubringen. Und das ist ja etwas, wo wir uns alle auch darauf einigen würden, dass es was Gutes ist. Also Menschen, die von der Norm abweichen, nicht zu diskriminieren.
Trotzdem gibt es ja diese Vorwürfe und die lassen nicht nach, dass TikTok, / die chinesische Führung über TikTok, wenn es diese Verbindung denn gibt, zensiert, auch vielleicht manipuliert in der Art und Weise, wie dort die Inhalte moderiert werden. Wird TikTok aus Peking gelenkt? Was meinen Sie?
Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, aber das, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass in China alle Unternehmen, die sich gerade mit Inhalten und auch gerade mit Medienproduktion, also mit Nachrichten beschäftigen, sehr, sehr strengen Vorgaben unterworfen sind. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie der chinesische Staat TikTok irgendwie lenkt. Allerdings ist TikTok eben ein Unternehmen, was all diesen Regeln unterworfen ist. Und wenn TikTok im international negativ auffallen sollte, für beispielsweise die Verbreitung von China-kritischen Inhalten, besteht natürlich immer die Gefahr, dass TikTok dafür Ärger bekommt, was auf der Plattform im Ausland stattfindet.
Also wenn TikTok politische Inhalte beispielsweise unterdrückt, würde sie das proaktiv tun, einfach weil sie nach chinesischen Regeln handelt?
Wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Also wenn TikTok jetzt international als Plattform für besonders China-kritische Inhalte gelten sollte, ist die Gefahr sehr groß, dass das zu negativen Konsequenzen in China führen könnte. TikTok selbst hat natürlich die Schwierigkeit, wie auch alle möglichen anderen Plattformen aus den USA, dass sie in sehr vielen unterschiedlichen Ländern aktiv sind, in denen unterschiedliche Regeln gelten. Das, was TikTok derzeit versucht, ist, Moderationsregeln für einzelne Länder anzupassen. Und eine dieser Ideen geht dahin, sich gerade auf Themen zu stürzen, die eben nicht so kontrovers sind.
Netzpolitik.org konnte in diese Moderationsregeln hineinschauen, hat mit einer Quelle aus TikTok selber gesprochen. Was konnten Sie daran erkennen? Wie geht TikTok hier in Deutschland mit China-kritischen Videos um?
Also was interessant ist an dieser Bereitstellung der Moderationsregeln über Netzpolitik.org, ist, dass eben ein großer Teil dieser Überprüfung von Inhalten in Deutschland gar nicht in Deutschland selbst geschieht. Also TikTok hat zwar ein Team von Menschen, die sich eben Inhalte anschauen, die in Berlin sitzen. Allerdings wird auch ein großer Teil dieser Kontrolle in Spanien beziehungsweise auch in China vollzogen. Was dort dann auch von Netzpolitik.org aufgedeckt wurde, ist, dass diese Moderationsregeln sehr, sehr vage sind. Und gerade solche vagen Regeln, wissen wir natürlich auch immer wieder, führen dazu, dass der ein oder andere Regeln vielleicht noch viel, viel strenger auslegt. Und genau das ist dort, was dort passieren könnte, wo laut Netzpolitik.org einer der Bereiche besteht, die sehr kritisch gesehen werden, sind politische Auseinandersetzungen generell. Das heißt, bei ganz vielen Bereichen, wo nicht klar ist, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, wird vermutlich ein Moderator eher versuchen, Inhalte zu unterdrücken oder nicht zirkulieren zu lassen. TikTok selbst betont die ganze Zeit, dass man auch über Hongkong kritisch reden kann. Es gibt zwar, wenn man die Plattform anschaut, auch Inhalte zu Hongkong, das ist allerdings nicht besonders viel.
das, was Sie sagen, im Hinterkopf, Herr Scheuer. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass die Washington Post beispielsweise oder auch die Tagesschau bei TikTok mitmischen?
Das ist unglaublich spannend, weil man da aus zwei Perspektiven drauf schauen kann. Das eine ist erstmal der Ansatz zu sagen, naja gut, wenn beispielsweise die Tagesschau auch TikTok nutzt, dann wird TikTok sehr, sehr vorsichtig sein, auch Inhalte der Tagesschau dort zu zensieren. Von daher kann sowas wie das Auftreten großer Medien dazu führen, dass diese Plattform auch offener wird und auch mehr Diskussion zulässt. Auf der anderen Seite führt natürlich beispielsweise die Tagesschau, die jetzt TikTok nutzt, dazu, dass die Plattform eine Legitimation bekommt. Also ich finde, man muss sich das sehr, sehr genau angucken und muss auch sehr genau angucken, ob es der Tagesschau denn gelingt, genauso eine kritische Berichterstattung, wie sie normalerweise vorantreiben, die eben auch auf TikTok zu transportieren.
Ein aktueller Anlass für diese Art von kritischer Berichterstattung wäre jetzt die Recherche zum Thema China Cable. Wie gespalten das Verhalten der chinesischen Führung zu freien Medien ist, wie ja auch die Tagesschau eins ist, das kann man bei China Cable erkennen. Eine journalistische Recherche wie diese, die hat herausgefunden, dass die Minderheit der Uiguren in Internierungslagern einsitzt. Die erste Reaktion von China war, die Medien sind schuld, sie stören die Ordnung. Ist das typisch Ihrer Erfahrung nach?
Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die Arbeit für uns als ausländische Journalisten, aber auch gerade für unsere chinesischen Kollegen und Kolleginnen immer weiter eingeschränkt worden ist. Das heißt, Peking gibt immer weniger Möglichkeit für Journalisten, sich auch kritisch mit der chinesischen Politik auseinanderzusetzen. Und ganz im Gegensatz dazu wird häufig betont, dass Journalisten doch eine Rolle spielen sollen, dabei ein positives Bild der Gesellschaft zu zeichnen. Und genau diesem Narrativ entspricht dann natürlich der Blick auf solche Skandale. Peking hat einen anderen Blick darauf, was Journalisten sollen. Sie sollen eben nicht unabhängig und kritisch berichten, sondern sie sollen eher dafür sorgen, dass Harmonie in der Gesellschaft herrscht. Aber das hat aus unserer Sicht natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun, was die Kernaufgabe von Journalismus ist. Und das ist sehr gefährlich.
Stefan Scheuer, China-Experte und Redakteur beim Handelsblatt. TikTok, die neue coole Videoplattform, bricht also alle Rekorde, ist erfolgreich wie viele andere soziale Medien auch. Vielen Tageszeitungen dagegen geht es nicht gut, das ist eine Binse. Die Gründe sind rasch aufgezählt, denn eigentlich ist es ja nur einer, das Internet. Journalismus gibt es zuhauf und kostenlos im Netz, manches, wie wir gerade gehört haben, eben auch bei TikTok. Manche Verleger haben darauf keine Antwort oder erst sehr spät eine gefunden. Auch die Anzeigen sind in die digitalen Medien abgewandert. Und der Klassiker unter den Morgenritualen, Tasse Kaffee und die gedruckte Zeitung, diese Szene ist fast nur noch in Haushalten mit älteren Familienmitgliedern zu beobachten. Die Folgen zeigen sich in allen möglichen Bereichen. Die Bremer Tageszeitungen AG zum Beispiel gibt eine Druckerei auf dem Stadtgebiet auf. Und das ruft den Bremer Bürgermeister auf den Plan. Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte hat dazu gestern bei Radio Bremen Stellung genommen und wurde auch zu den Plänen der Bundesregierung befragt, die Zeitungszustellung künftig finanziell zu fördern. Die Berliner Pläne sind Bovenschulte zu gießkannig, wenn ich das so sagen darf. Er spricht sich dafür aus, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden sollen, welche Medien aus Steuermitteln zu fördern sind. Ich konnte vor der Sendung mit David Kropmann sprechen. Er ist Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG mit Weserkurier und Bremer Nachrichten unter anderem und trägt die Verantwortung für die Druckereischließung. Er hat mir erklärt, warum er die Förderung der Zeitungszustellung möchte, jedoch keine Volksabstimmungen über Subventionen.
Wir Zeitungsverlage sind der Meinung, dass eine direkte Förderung von Journalismus die Unabhängigkeit der freien Presse gefährden kann. Und der Vorschlag von Herrn Bovenschulte, dass die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Wahlen dann auch über die Förderung von Tageszeitungen abstimmen sollen, könnte dazu führen, dass Tageszeitungen sich sehr populistisch verhalten gegenüber ihren in Anführungszeichen Wählern und dann eher populistische Zeitungen meinen, dadurch einen Vorteil zu bekommen. Und das könnte insgesamt die Medienlandschaft doch einschneidend verändern. Und insgesamt lehnen wir als Zeitungsverlage eigentlich direkte journalistische Förderung ab und finden eher, dass in Infrastruktur gefördert werden sollte.
Können Sie denn nachvollziehen, warum die Politik solche Gedanken überhaupt hegt? Viele sagen ja, dass Lokaljournalismus, Journalismus generell, Demokratie entscheidend ist. Wenn jetzt also Lokaljournalismus immer weniger wird, könnte man dann im Umkehrschluss sagen, da hat dann die Politik eine Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es diesen Bereich weiterhin gibt, um die Demokratie zu stärken?
Ich glaube, wir alle haben eine Verantwortung, dass es eine freie Presse gibt und dass auch Journalismus weiter betrieben werden kann und dass wir vielleicht insgesamt mehr dafür tun müssen, dass in der Gesellschaft wieder ein Bewusstsein dafür da ist, dass es wichtig ist, dass Inhalte von Journalisten abgewogen werden, die Wahrheit herausgefunden wird und dass man es nicht Algorithmen oder Automatiken überlässt. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass der Staat von den Tageszeitungen Leistungen bezogen hat, wie zum Beispiel das Veröffentlichung von Handelsregister, Bekanntmachung, Insolvenzregister oder auch Stellenanzeigen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten ja Stück für Stück abgebaut worden. Vielleicht muss man da zu einem neuen Konsens kommen, wie zum Beispiel das Zurverfügungstellen von Tageszeitung oder E-Paper oder digitalen Angeboten in Schulen oder in den Wartebereichen von Kindergärten.
In Italien und in Frankreich zum Beispiel kennt man ja seit vielen Jahren schon Förderung, staatliche Förderung. Man weiß allerdings auch, dass das ganz schnell zum Druckmittel werden kann. Also wenn beispielsweise jetzt Trump entschieden hat, dass staatliche Institutionen ihre Abonnements der Washington Post und der New York Times kündigen, macht man sich da nicht auch abhängig, wenn die staatlichen Institutionen Großabonnements abschließen bei den Zeitungen?
Das kann natürlich immer passieren, dass das benutzt wird und ein Zeitungsverlag, da dürfte sich auch von diesen einzelnen Themen nie abhängig machen, sondern ein freies Zeitungswesen funktioniert nur im Wettbewerb und mit funktionierenden Geschäftsmodellen. Und wenn es am Ende dann nur noch die Zuschüsse sind oder nur noch das Abnehmen von bestimmten Leistungen, dann funktioniert es nicht, sondern wir müssen Produkte herausbringen, die von den Menschen gewollt werden und die dann am Ende auch von den Menschen bezahlt werden. Das ist auch unser Anspruch, weil dann entsteht auch ein aktiver Wettbewerb zwischen den Angeboten und das ist dann auch wieder gut für die Kunden.
Wenn Sie jetzt mal auf sich und Ihre eigene Branche gucken, meinen Sie, dass Ihnen und den anderen Verlegern in Deutschland genug einfällt, wenn es darum geht, den Lokaljournalismus zu retten? Sie haben jetzt eben davon gesprochen, was die Öffentlichkeit tun kann. Was können Sie selber noch machen?
Also ich glaube, von den 800 digitalen Nachrichtenangeboten und Inhaltsangeboten sind über 600 in Deutschland von regionalen und nationalen Tageszeitungsverlagen bisher erdacht worden. Also da gibt es eine Unmenge an Kreativität, wie man mit Podcasts, wie man mit Apps, wie man mit anderen digitalen Produkten neue Zielgruppen spezifischer erreicht, wie man auch die Arbeitsabläufe im Journalismus ändert. Also ich glaube, daran fehlt es gar nicht, sondern die Frage ist, wie viel Zeit haben wir im Transformationsprozess von unseren jetzt analogen Geschäftsmodellen zu den digitalen Geschäftsmodellen und wie entwickelt sich die Bezahlbereitschaft in der Bevölkerung für digitale Produkte, die Inhalte verbreiten?
Mit David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, habe ich vor der Sendung gesprochen. Wir bleiben beim Thema und weiten den Horizont ein bisschen. Staatliche Förderung für Journalismus in kaum einem Land so undenkbar wie in den USA. Gleichzeitig ist hier jedoch die Krise des Lokaljournalismus besonders sichtbar. In den letzten 10 Jahren wurden 1800 Lokalzeitungen dicht gemacht. Erfolg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2016 wird auch darauf zurückgeführt, dass es kaum noch Berichterstattung über die Politik in den Bundesländern und Washington für die Regionen dieses riesigen Landes mehr gibt. Politikberichterstattung, das ist für viele US-Amerikaner mittlerweile der Twitter-Account des Präsidenten. Aber noch ist er nicht ganz tot, der Lokaljournalismus. Cincinnati könnte so ein gallisches Dorf sein, das Widerstand leistet. Im Bundesstaat Ohio erscheint seit 1841 der Cincinnati Inquirer. Und hier entstehen im Moment Ideen, wie die Krise gemeistert werden könnte. Und zwar am besten mit Journalismus in unterschiedlichen Darreichungsformen.
Good morning everybody and happy one week until Thanksgiving.
Jeden Morgen um 10 Uhr tritt Catherine Nero live auf Facebook auf. Mal berichtet die ehemalige Fernsehmoderatorin aus einem besonderen Café der Stadt Cincinnati, mal aus einer Obdachlosenunterkunft, mal steht sie im Studio. Mit ihren 15- bis 20-minütigen Auftritten erreicht Nero täglich mehrere tausend Viewer.
We invited her in and now she is part of our team. Her audience is growing.
Neros Publikum wachse, erzählt Nachrichtenchef Michael Perry. Der Verlag verdiene mit den Facebook-Auftritten zwar kein Geld, aber sie könnten damit Menschen erreichen, die mit dem Inquirer bisher nichts zu tun hatten.
Let's go,
Eigentlich, sagt Perry, seien sie inzwischen ohnehin ein Multimedia-Unternehmen und keine Zeitung mehr. Er zeigt das Studio, das sie vor wenigen Jahren eingerichtet haben, voll ausgestattet mit Kameras und Scheinwerfern. Sie produzierten Podcasts, verschiedene Fernsehshows, alle möglichen Video-Interviews. Und dann gibt es noch das Projekt Storytellers, Geschichtenerzähler, ganz analog.
Wir laden 4 oder 5 Leute aus der Stadt ein, immer zu einem Thema. Essen, Reisen, Underdogs und Champions, so etwas. Sie erzählen ihre Geschichte und wir coachen sie dabei. Manchmal kommen 100 oder 150 Leute zusammen. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Das hat nichts damit zu tun, eine Zeitung zu verkaufen. Es geht darum, einen Draht zum Publikum zu bekommen. Wenn wir den erstmal haben, dann interessieren sich die Leute vielleicht auch für unsere anderen Produkte.
Der Enquirer musste etwas tun. Das Blatt ist in den letzten Jahren auf wenige Seiten geschrumpft, die Auflage gesunken. Das konnte auch der Pulitzer-Preis nicht verhindern, den die Zeitung vor einem Jahr für eine Recherche über Heroinsucht in Cincinnati gewann. Rund 80 Angestellte arbeiteten noch hier, sagt Perry, 2-mal so viele mussten gehen. Die leeren Schreibtische stehen noch am Rand der Newsfläche. Den verbliebenen besetzten Teil dominieren Bildschirme, die von der Decke hängen.
This is our digital hub.
Hier verfolgen wir den Verkehr auf unserer Website, cincinnati.com. 1051 User sind in dieser Sekunde auf der Seite. Wir sehen auch, wie lange jemand bei einer einzelnen Geschichte bleibt. Wir gucken den ganzen Tag drauf. In Realtime.
Regelmäßig schauen sie auch auf die Nutzerzahlen der Konkurrenten. Das sind vor allem die lokalen Fernsehsender in Cincinnati. Die seien bei den Wettervorhersagen unschlagbar, erzählt Perry. Bei Geschichten über das lokale Stadtgeschehen dagegen läge der Enquirer mit seiner Online-Präsenz Cincinnati.com oft vorn. Die US-amerikanische Gesellschaft driftet auseinander. Im Fernsehen dominieren extreme Stimmen, sie sorgen für Quote, der Raum für Hintergrund und Moderates schrumpft. The Enquirer setze demgegenüber auf bewährte Grundsätze journalistischer Qualität, sagt Perry. Und das Blatt leistet sich einen eigenen Redakteur für Drogenprobleme.
Wir suchen nach interessanten Themen. Wir stellen harte Fragen, solche, die mein Nachbar dem Bürgermeister stellen würde, wenn er die Gelegenheit hätte.
Die Frage ist, wie lange das noch möglich ist. Der langjährige Eigentümer des Cincinnati Enquirer, der Medienriese Gannett, ist gerade dabei, mit einem zweiten Megakonzern, Gatehouse Media, zu fusionieren. Nach Angaben des Wall Street Journal wird das so entstehende Unternehmen künftig rund 1/3 der täglich in den USA verkauften Tageszeitungen herausgeben. Aus dem Management heißt es, man wolle durch die Fusion Kosten einsparen, Entlassungen von Journalisten aber vermeiden. Für Michael Perry vom Cincinnati Enquirer steht fest, will die Zeitung weiter bestehen, muss sie ungewöhnliche Wege gehen.
Wir müssen Sachen ausprobieren, müssen scheitern, müssen das Nächste versuchen. Wir müssen rauskriegen, wie und womit wir Geld verdienen können. Es ist eine sehr unternehmerische Welt heute. Ich finde das spannend und interessant, denn ich weiß nie, was als Nächstes kommt.
Gesine Dornblüt war für uns beim Cincinnati Enquirer.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hier ist Christine Fiegel. Ich bin Blattmacherin der Neuen Württembergischen Zeitung in Göppingen. Unser lokaler Aufmacher der morgigen Ausgabe dreht sich um das Thema multiresistente Keime. Das Göppinger Kreiskrankenhaus hatte in den vergangenen 3 Jahren mit sogenannten VRE-Keimen zu kämpfen. Immer wieder waren Patienten betroffen. Heute kam jetzt per Pressemitteilung die Entwarnung, dass sie das Problem in den Griff bekommen haben. Brisanz hat das Thema für uns auch, weil es mehrere Todesfälle in der Klinik gab in den vergangenen Jahren, die mit den Keimen in Zusammenhang standen. Die Klinik wandte sich jetzt heute mit der Nachricht an uns, weil in den vergangenen Jahren keine neuen Infektionen mehr zu verzeichnen gewesen seien.